Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Katrin Ohlendorf ist am Mikro. Hallo. Ja, die Nachrichten diese Woche, die waren ja mal wieder voll mit dem Thema Flüchtlingspolitik. Italien und Malta weigerten sich, über 600 Flüchtlinge aufzunehmen, die vom Hilfsschiff Aquarius aus dem Mittelmeer gerettet worden waren. Innenminister Seehofer und Kanzlerin Merkel stritten sich über die Frage, ob Asylbewerber schon an den Grenzen abgewiesen werden sollten. Und der Mord an einer 14-Jährigen aus Mainz hat die Debatte um Flüchtlinge generell und kriminelle Flüchtlinge wieder so richtig explodieren lassen. Ja, wir sind jetzt im Jahr 3 nach dem starken Anstieg der Zuwanderung nach Deutschland und das Land ist in der Flüchtlingsfrage tiefer gespalten denn je. Nichts scheint richtig geklärt. Dafür ist es aber höchste Zeit, findet der Rechtsphilosoph Reinhard Merkel und fängt erstmal mit den Basics an. Der Frage nach den normativen Grundlagen der Flüchtlingspolitik. Also, welche politisch-ethischen Pflichten haben wir gegenüber Zuwanderern und welche haben sie gegenüber uns, dem Aufnahmeland? Und er vertritt sehr klare Thesen.
Richtig ist es auch, dass mit den 4,5 Millionen bei uns lebenden Muslimen ihre Religion, der Islam, inzwischen ein Teil Deutschlands geworden ist.
Der Islam, das darf niemals geschehen, dass der zu Deutschland gehört.
Die große Mehrzahl der Migranten der letzten Jahre dürfte keinen rechtlichen Anspruch auf dauerhafte Bleibe in Deutschland haben. Für die Ungerechtigkeit der Weltordnung ist die Aufnahme von Migranten in Deutschland kein geeignetes Korrektiv. Es gibt ein gewisses Recht auf die Sozialverträglichkeit des kulturellen Wandels. Der religiöse Fundamentalismus ist in Westeuropa unter muslimischen Migranten weitaus stärker verbreitet als unter der christlichen Bevölkerung. Unsere gesellschaftlichen Eliten sollten ihre kosmopolitische Blauäugigkeit aufgeben. Gibt es so etwas wie ein Recht auf Erhalt der nationalen kulturellen Identität?
Ja, ihr merkt es schon, unser heutiger Redner ist sehr kritisch eingestellt gegenüber der aktuellen Flüchtlingspolitik und auch gegenüber bestimmten Strömungen, die er im Islam ausmacht und der Möglichkeit, solche Strömungen gesellschaftlich integrieren zu können. Erstmal buchstabiert er im Vortrag, wie gesagt, die Pflichten durch, die wir haben und wo und wann die greifen. Dann schaut er sich an, welche Gründe für eine Begrenzung der Zuwanderung sprechen könnten und kommt so auf Integration zu sprechen. Und schließlich analysiert er noch, ob es ein Recht auf den Erhalt kultureller Identität gibt. Ja, spannendes Programm, so viel kann ich versprechen. Reinhard Merkel ist emeritierter Professor für Strafrecht und Rechtsphilosophie an der Universität Hamburg, Mitglied des Deutschen Ethikrates und der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina. Und er ist sich sehr bewusst, dass er mit seinen Thesen und Argumenten aneckt. In jedem Fall innerhalb seiner eigenen politischen Heimat. Er hat, das mag jetzt nach diesen kurzen Ausschnitten erstmal überraschen, ein SPD-Parteibuch und zählt sich dort zum linksliberalen Spektrum. Gehört nicht, und das betont er, in die Nähe der AfD. Diese Probleme aber, die er bei der Zuwanderung sieht und seine Vorbehalte gegenüber Einstellungen, die er bei einem Teil der muslimischen Zuwanderer ausmacht, die dürfen seiner Ansicht nach nicht ignoriert werden. Damit müssen wir umgehen, das ist sein Plädoyer. Hören wir uns seine Argumente dafür also mal an. Sein Vortrag haben wir übrigens am 31. Mai 2018 aufgezeichnet und er basiert auf dem Vortrag Deutsche Identität im Schatten der Flüchtlingskrise, den er am 3. Mai 2018 beim 9. Kleinen Verwaltungsgerichtstag in Halle gehalten hat. Reinhard Merkel.
Lassen Sie mich beginnen mit einem kurzen Blick auf den Hintergrund unseres Themas. Nichts daran ist wirklich neu. Es ist eine Art Reminiszenz von Dingen, die wir eigentlich alle wissen. Nämlich, dass es neue, neuartige Herausforderungen durch die internationale Migration gibt. Das betrifft erstens die Veränderung der Formen der internationalen Migration, vor allem das Ausmaß, die Intensität, die Dichte und die Geschwindigkeit, mit der Wanderungsbewegungen stattfinden und dann auch die Zusammensetzung, die Motivation und die Herkunft der Migranten. Das war vor 130 Jahren, als die große europäische Migration nach Amerika begann, ganz anders. Zweitens betrifft es die Veränderung faktischer und normativer Strukturen der Gesellschaften in den bevorzugten westlichen Zielstaaten. Das heißt zunächst einmal, dass wir in unseren, also den bevorzugten Zielstaaten, eine stetige Abnahme der Native Population, der eigentlich einheimischen Bevölkerung, verzeichnen. Zweitens gibt es eine Veränderung gesellschaftlicher Werte und Lebensstile, die globaler geworden sind, offener, kommunikativer. Und schließlich drittens und vor allem, es hat in den letzten 30 Jahren einen intensiven Ausbau des völkerrechtlichen Regimes der Menschenrechte gegeben. Kein Staat kann heute einfach sagen, hier kommt überhaupt niemand mehr rein. Und die dritte wesentliche Veränderung betrifft globale Hintergrundbedingungen. Vor allem die Globalisierung natürlich der Volkswirtschaften, dann aber auch die Technologien einer globalen Kommunikation, wie man heute gerne sagt, in Echtzeit. Wenn Angela Merkel, um das zu illustrieren, in Berlin ein Selfie mit einem Syrer macht, dann dauert das 2-3 Stunden und Hunderttausende in den Lagern in der Türkei, im Libanon, beschließen, wir brechen auf. Wir sind dort erwünscht. Das ist von unseren Politikern im Herbst 2015 weit unterschätzt worden. Und schließlich drittens gibt es geopolitische Veränderungen, natürlich vor allem im Mittleren Osten und in Afrika. Das war der kurze Blick auf den Hintergrund der veränderten Prämissen für die Migration, mit der wir heute umzugehen haben. Was mich interessiert, sind die normativen Fundamente, die Grundlagen unserer Pflichten gegenüber Migranten, die nach Deutschland kommen. Und lassen Sie mich vorweg eine Anmerkung zum Recht machen. Ich ignoriere im Folgenden rechtliche Pflichten der Zielstaaten nach der UN-Flüchtlingskonvention von 1951. Sie schützt als Flüchtlinge nur politisch Verfolgte, nicht dagegen Kriegs- und Bürgerkriegsflüchtlinge, und ebenfalls nicht Armutsmigranten. Auch zu Artikel 16a des Grundgesetzes werde ich nichts sagen. Er gewährt nur Flüchtlingen im Sinne der Genfer Konvention. Ein Grundrecht, allerdings ein echtes Grundrecht auf Asyl. Schränkt im Absatz 2 freilich dessen Geltendmachung erheblich ein. Dazu, wie gesagt, werde ich auch keine weiteren Erörterungen machen. Und schließlich werde ich ebenfalls nichts sagen zu dem dichten Netz europarechtlicher und innerstaatlicher Zutritts- und Aufenthaltsrechte für Migranten. Diese Rechte gehen weit über das Grundrecht von Artikel 16a des Grundgesetzes hinaus. Grob zur rechtlichen Lage kann man festhalten, die große Mehrzahl der Migranten der letzten Jahre dürfte keinen rechtlichen Anspruch auf dauerhafte Bleibe in Deutschland haben. Mich interessieren aber primär politisch-ethische Pflichten und deren Fundamente, die wir gegenüber Zuwanderern haben mögen. Und hier lassen sich 4 Formen unterscheiden. Erstens die Pflicht, einfach die Freiheitsrechte der Migranten zu achten, vor allem deren mögliches Recht, wenn sie ein solches Recht haben, auf globale Bewegungsfreiheit. Zweitens die allgemeine ethische Grundpflicht, Menschen in Not zu helfen. Drittens das Prinzip globaler territorialer Gerechtigkeit. Dazu sage ich gleich noch etwas Genaueres. Und viertens schließlich das Prinzip globaler ausgleichender Gerechtigkeit, nämlich die Pflicht zur Wiedergutmachung historischen Unrechts. Das erste Prinzip, die Pflicht, gegebenenfalls Freiheitsrechte der Migranten auf globale Bewegung zu achten, statuiert, was Rechtstheoretiker eine negative Pflicht nennen. Negativ heißt sie deshalb, weil sie besagt, misch dich nicht ein, salopp formuliert. Lass die Leute ihre Freiheit ausleben. Nun ist es freilich so, dass es ein Grundrecht auf globale Bewegungsfreiheit über sämtliche Grenzen hinweg nicht gibt. Dazu sage ich nachher noch eine knappe Bemerkung, wiewohl viele Philosophen ein solches Recht fordern. Ich meine, sie fordern das nicht mit guten Gründen. Zweitens habe ich gesagt, die allgemeine ethische Pflicht, Menschen in Not zu helfen. Und drittens das Prinzip globaler territorialer Gerechtigkeit und das Prinzip viertens globaler ausgleichender Gerechtigkeit. Das sind 3 sogenannte positive Pflichten. Sie heißen positiv, weil ihr Befehl nicht lautet, tu etwas nicht, misch dich nicht ein, sondern im Gegenteil, tu etwas, hilf Menschen, die der Hilfe bedürfen. Und ich möchte nur etwas sagen zu meiner zweiten Pflicht, der allgemeinen ethischen Pflicht, Menschen in Not zu helfen, und zu meiner dritten, zu dem Prinzip globaler territorialer Gerechtigkeit. Lassen Sie mich immerhin sozusagen in Klammern eine Bemerkung zu dem Prinzip globaler ausgleichender Gerechtigkeit, nämlich der Pflicht zur Wiedergutmachung historischen Unrechts, sagen. Das betrifft vor allem Syrien. Viele Leute sagen, es betrifft auch die Kolonialzeit der europäischen Kolonialmächte vor 150 bis vor 100 Jahren. Ich glaube, dass das eine sehr schwierige These ist und dass Zurechnungsbeziehungen wegen der Menschenrechtsverletzungen aus heutiger Sicht, die damals in Afrika vor allem geschehen sind, heute kaum noch möglich sind. Aber was in Syrien in den letzten 6 Jahren geschehen ist, ist auch seitens der westlichen Vormachtstaaten ein gravierendes Unrecht gewesen. Man hat einen bewaffneten Volksaufstand unterstützt. Aus dem Hintergrund und hat damit einen schweren, blutigen, katastrophalen Bürgerkrieg von außen befeuert. Das ist vor allem seitens Amerikas, Englands und Frankreichs geschehen. Diese 3 Länder hätten eine besondere Pflicht, die wegen dieses Bürgerkriegs Flüchtenden aus Syrien aufzunehmen. Und alle 3 Länder vernachlässigen sie auf eine beschämende Weise. Aber das ist mein Thema heute nicht. Ich möchte zunächst über die allgemeine ethische Hilfspflicht ein Wort sagen. Diese allgemeine Pflicht, Menschen in Not zu helfen, ist relativ schwach. Sie kann aus vielerlei Gründen begrenzt werden. Gegenüber Migranten reicht sie kaum weiter als zur schlichten Gewährung von Einlass in das eigene Staatsgebiet und zur Gewährung der Mittel zur Deckung des Bedarfs zum schieren Überleben. Ein Anspruch auf Einschluss in eines der sozialen Netze der Aufnahmegesellschaft lässt sich mit dieser Pflicht nicht begründen. Aber wir haben ja noch eine andere, die der territorialen Gerechtigkeit. Und damit meine ich das Folgende. Die Erde ist keine Schöpfung der Menschen. Daher kann niemand genuin, sozusagen a limine, von Anfang an ein Recht auf einen besonderen Teil der Erdoberfläche für sich beanspruchen und alle anderen davon ausschließen. Vielmehr bedarf ein solcher Ausschluss immer der Rechtfertigung. Gedanklicher Ausgangspunkt für die Überlegung ist die Idee eines ursprünglichen Gemeinbesitzes aller Menschen an jedem Platz der Erde. Diese Idee ist vor allem ausgearbeitet worden von Immanuel Kant. Allerdings 100 Jahre vor Kant hat schon John Locke das Problem immerhin gesehen. Kant hat es in einer größeren Tiefe und Intensität bearbeitet und beantwortet. Er spricht von einem ursprünglichen Gesamtbesitz aller Menschen an der gesamten Oberfläche des Globus. Staaten beanspruchen dagegen seit eh und je die Herrschafts- und die Ausschließungsmacht über ihre Territorien. Artikel 1 des Haager Abkommens zu Fragen der Staatsangehörigkeit von 1930 statuiert lakonisch: Es ist Sache jedes einzelnen Staates, gesetzlich zu bestimmen, wer ihm als Bürger angehört. Dieses Grundprinzip des Völkerrechts, nämlich das Prinzip der Herrschafts- und Ausschlussmacht der Staaten, halte ich auch für philosophisch gut begründet. Ein universelles Recht auf globale Bewegungsfreiheit über alle Grenzen hinweg ist verfehlt, wiewohl seit etwa 30 Jahren eine intensive philosophische Diskussion darüber stattfindet. Dazu kann ich jetzt nichts Genaueres sagen, aber es wird an einigen meiner Argumente, die noch kommen, wohl deutlich werden. Aus der Vernunftidee, so nennt Kant die Idee des ursprünglichen Gemeinbesitzes, ergibt sich aber für alle Staaten eine Pflicht, dafür Sorge zu tragen, dass auch Menschen in anderen Weltgegenden hinreichend Raum zur Nutzung verbleibt, um die legitimen Grundbedürfnisse ihres Menschseins befriedigen zu können. Und daher gilt, Migranten, denen am Ort ihrer Herkunft aus welchen Gründen immer eine solche Befriedigung unmöglich ist, kann nicht zugemutet werden, an diesem Ort zu bleiben. Und daraus ergibt sich ein Postulat der territorialen Gerechtigkeit, so möchte ich das nennen. Es lautet so: Wenn Menschen das Verbleiben auf dem Territorium ihrer Herkunft nicht mehr zugemutet werden kann, sind sie kraft ihres ursprünglichen Rechts auf Gemeinbesitz an der Erdoberfläche grundsätzlich von anderen Ländern aufzunehmen. Und diese Pflicht ist anders als die vorhin skizzierte allgemeine zur Hilfe in Not nicht bloß eine Tugendpflicht, wie Philosophen sagen, eine Pflicht zur Barmherzigkeit, sondern eine echte Gerechtigkeitspflicht. Sie ist deutlich stärker, heißt das. Und daraus folgt aber zunächst die Notwendigkeit, verschiedene Gruppen, verschiedene Typen von Zuwanderern zu unterscheiden. Denn deren Gründe, ihre Heimatländer zu verlassen, sind höchst unterschiedlich und nicht alle diese Gründe verweisen auf eine Unzumutbarkeit, in der jeweils eigenen Heimat zu bleiben. Eine Gerechtigkeitspflicht besteht nur gegenüber politisch Verfolgten im Sinn der Flüchtlingskonvention und des Artikels 16a des Grundgesetzes. Temporär besteht, oder wie das Recht sagt, subsidiär, besteht eine solche Gerechtigkeitspflicht auch gegenüber Kriegs- und Bürgerkriegsflüchtlingen sowie vor allem gegenüber den künftigen Klimaflüchtlingen, mit denen wir in den nächsten Jahrzehnten konfrontiert werden. Wirklich politisch Verfolgte machen unter den seit 2015 Zugewanderten nur einen sehr geringen Prozentsatz aus. Was die Kriegsflüchtlinge, vor allem die syrischen Kriegsflüchtlinge angeht, so gibt es ein Recht und angesichts des zerstörten Syriens sogar eine gewisse Pflicht, sie nach dem Ende des Konflikts in ihre Heimat zurückzuschicken. Andere Zuwanderer, darunter die meisten aus Afrika, sind keine Flüchtlinge im strikten Sinn des Rechts. Ihnen gegenüber besteht lediglich die allgemeine moralische Pflicht zur Hilfe in Not. Und sie schließt keine Pflicht zur langfristigen Aufnahme ein. Lassen Sie mich etwas zum Hintergrund unserer moralischen Hilfspflichten, eigentlich beider Pflichten, der Hilfspflicht und der Gerechtigkeitspflicht, meines territorialen Gerechtigkeitspostulats sagen. Und dieser Hintergrund ist vor allem folgender. Die Mechanismen der Verteilung des globalen Reichtums sind in vielerlei Hinsicht ungerecht. Im Jahr 2010 lebten ca. 1,3 Milliarden Menschen von weniger als $1,25 pro Tag. Zusammen verbrauchten sie etwas mehr als 1% der gesamten globalen Produktion. Dagegen verbrauchten die ca. 995 Millionen Einwohner der wohlhabenden Länder über 80% des globalen Gesamtprodukts. Würde der Anteil der Ärmsten der Welt an diesem Gesamtprodukt nur um 1% erhöht, wäre das oft tödliche Elend ihrer absoluten Armut zu einem erheblichen Teil behoben. Dass das ein moralisch skandalöser globaler Zustand ist, kann nicht sinnvoll bezweifelt werden. Aber hier kommt das Problem. Ist denn vor diesem Hintergrund die Aufnahme von Armutsmigranten ein plausibles Mittel zur Korrektur dieser ungerechten Weltordnung? Die Antwort lautet nein. Einerseits brächte die unbegrenzte Aufnahme auch nur eines relevanten Teils der armen Weltbevölkerung die sozialen Systeme der reichen Länder zum Kollaps, mit der Folge von Chaos und sozialen Konflikten in diesen Ländern. Und zum anderen, angesichts unserer Primärpflicht zur Korrektur der ungerechten globalen Verteilung, führt die nur in geringem Maß mögliche Aufnahme der Armen der Welt in ein Dilemma. Wir haben nur begrenzt Zeit, Energie und materielle Mittel zur Erfüllung unserer Gerechtigkeitspflichten. Mit diesen knappen Ressourcen müssen wir erstens vernünftig und zweitens nach einer ethischen Rangfolge der Dringlichkeit umgehen. Hier haben Sie einen Blick auf die Kollision dieser Pflichten, die ich eben angedeutet habe. Die finanziellen Lasten der Flüchtlinge seit 2015 sind in einer Prognose des Kölner Instituts der deutschen Wirtschaft schon im Sommer 2016 mit etwa 50 Milliarden für die zwei Jahre 2016 und 2017 kalkuliert worden. Also etwa 25 Milliarden Euro pro Jahr. Zwar schließen sie erhebliche Entlastungszahlungen an die Länder ein, aber die Gesamtkosten der auch künftigen Zuwanderung dürften noch für lange Zeit erheblich höher sein als 25 Milliarden pro Jahr. Hinzu kommt, dass das tatsächlich nur die Primärkosten sind. Nicht kalkuliert sind Sekundär- und Tertiärkosten. Wir brauchen etwa ungefähr derzeit 3000 neue Verwaltungsgerichtsstellen, um die Riesenflut an Asylverfahren bewältigen zu können. Wir brauchen mindestens 25.000 neue Lehrerstellen. Wir brauchen sehr viele neue Polizistenstellen. Alles das fehlt in dieser Kalkulation als Kosten. Die Gesamtkosten werden also höher sein als 25 Milliarden pro Jahr. Und hier ist das moralische Problem. Ein bisschen pointiert zugespitzt. Das für Zuwanderer aufgewendete Geld wäre in den armen Ländern der Welt das 10- bis 50-fache wert. Und damit könnten wir dort einer vielfach höheren Zahl von Menschen nachhaltig helfen. Für die Hilfe dort, in diesen armen Ländern, zu der wir nach wie vor verpflichtet sind, fehlt dieses Geld, das wir hier für die Zuwanderer brauchen, in jedem Fall. Unter dem Gesichtspunkt der Gerechtigkeit ist daher die Verwendung dieser Mittel allein für Migranten, die es bis nach Deutschland geschafft haben und die, das darf man beiläufig bemerken, keineswegs die Allerärmsten der Welt sind, ist also die Verwendung unserer Mittel ausschließlich dafür weder ökonomisch vernünftig noch moralisch richtig. Anders gewendet, für die Ungerechtigkeit der Weltordnung ist die Aufnahme von Migranten in Deutschland kein geeignetes Korrektiv. Im Gegenteil. Dass nun die Aufnahme möglichst vieler Armutszuwanderer kein ethisches Gebot ist, hat Bedeutung für die Frage, ob und in welchem Maß die einheimische kulturelle Identität, was immer das sein mag, dazu komme ich gleich noch genauer, verteidigt werden darf gegen Risiken ihrer gegebenenfalls unerwünschten Veränderung. Denn je gewichtiger die Gerechtigkeitspflicht zur Aufnahme von Migranten ist, desto gewichtiger dürfen auch die Belastungen sein, die der einheimischen Bevölkerung dadurch zugemutet werden. Gegen eine starke Pflicht globaler Gerechtigkeit käme eine prima vista eher esoterische Zumutung wie die ungewollte Veränderung der kollektiven kulturellen Identität kaum in Betracht. Nun gibt es eine Reihe weiterer Gründe, die Aufnahmepflicht der reichen Staaten, und wir reden jetzt im Moment vor allem von Deutschland, zu begrenzen. Politisch-ethische Gründe, etwa die Furcht vor dem Zustrom von Terroristen oder vor einer im Land dann zunehmenden Kriminalität. Oder zweitens die ökonomische Überforderung der sozialrechtlichen Systeme und anderer kostspieliger gesellschaftlicher Strukturen. Darauf habe ich ja bereits angespielt. Und drittens der Schutz der nationalen Kultur, Identität oder Lebensform. Und hier dürfen Sie zunächst einmal ein dickes Fragezeichen dahinter lesen. Ich will mich im Folgenden nur um diesen dritten, den heikelsten Punkt in diesem Katalog kümmern, den der, und hier dürfen Sie noch einmal Anführungszeichen mitlesen und hören, den der Kulturverteidigung. Gibt es so etwas wie ein Recht auf kulturelle Selbstverteidigung oder auf Erhalt der nationalen kulturellen Identität? Diese Fragen muten auf den ersten Blick höchst seltsam an. Was genau wäre das, die deutsche nationale Identität? Und was genau gehört zur europäischen Kultur im Unterschied zu den Kulturen der ankommenden Migranten? Oder wir alle haben nicht nur eine kulturell bestimmte Identität, sondern zahlreiche verschiedene, die in wechselnden Kontexten bedeutsam oder irrelevant werden. Welche davon wäre die maßgebliche? Zur Illustration, ein Bayer und ein Ostfriese, die sich in Timbuktu begegnen, mögen dort intensiv die Gemeinsamkeit ihrer kulturellen Wurzeln empfinden. Begegnen sie sich aber in Oberammergau, so empfinden sie erfahrungsgemäß eine ebenso deutliche Differenz. Das hängt damit zusammen, dass wir alle zahlreiche, kulturell bestimmte Identitäten haben. Die dritte Frage, gibt es, skeptische Rückfrage, gibt es für die Eigenschaften der Kultur und Lebensform, die man gegebenenfalls erhalten und verteidigen will, eigentlich so etwas wie Eigentümerbefugnisse? Viertens, wer kann die erhaltenswerten Elemente dieser Kultur definieren und von anderen, die man preisgeben mag, abgrenzen? Und gäbe es unter ihnen, von der Sprache abgesehen, auch nur ein einziges, über das ein nationaler Konsens denkbar wäre? Außerdem, in 150 Jahren wird dieses Land hier ausschließlich von Menschen bewohnt sein, von denen heute kein einziger lebt. Immigranten aus der Zukunft, wenn Sie so wollen. Und kann man vor diesem Hintergrund wirklich sinnvoll festlegen wollen, welche Kulturelemente für die künftigen Generationen erhalten und mit welchen Mitteln sie verteidigt werden sollten? Alle diese Fragen sind berechtigt und keine hat eine klare Antwort. Das scheint das Kulturproblem radikal zu diskreditieren. Aber das ist nicht richtig. Bemerkenswert ist schon, wie dieses Problem seine Seltsamkeit sofort verliert, wenn man es nicht für eine nationale Mehrheit, sondern mit Blick auf Minderheiten formuliert. Hier haben wir den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte von 1966, dessen Artikel 27. Er lautet so: In Staaten mit ethnischen, religiösen oder sprachlichen Minderheiten darf Angehörigen solcher Minderheiten nicht das Recht vorenthalten werden, gemeinsam mit anderen Angehörigen ihrer Gruppe ihr eigenes kulturelles Leben zu pflegen, ihre eigene Religion zu bekennen und auszuüben oder sich ihrer eigenen Sprache zu bedienen. Man möchte fragen, was ist eigentlich mit den Mehrheiten? Hier ist die Präambel der EU-Grundrechtecharta. Die Union trägt zur Erhaltung und zur Entwicklung dieser gemeinsamen Werte unter Achtung der Vielfalt der Kulturen und Traditionen der Völker Europas sowie der nationalen Identität der Mitgliedstaaten bei. Im Völkerrecht gibt es seit 1948 eine Diskussion darüber, ob eigentlich der Begriff eines kulturellen Genozids in den Tatbestand des Völkermords eingeschlossen werden soll. Einige Völkerrechtler nehmen an, er sei bereits eingeschlossen, und Spuren dieser Auffassung findet man auch in der Judikatur des Bundesverfassungsgerichts. Das alles zeigt den hohen Rang, den das universelle Völkerrecht den kulturellen Identitäten seiner Subjekte, der Völker, zuweist. Aber was heißt eigentlich Kultur? Wenn man sich nun diesem Schutzbedarf, den die völkerrechtlichen Konventionen fixieren und regeln, genauer zuwendet, stellt sich diese Frage: Was genau bedeutet das, Kultur? Der Begriff ist komplex und notorisch unklar. Man kann ihn unter ganz unterschiedlichen Gesichtspunkten betrachten, zum Beispiel rein deskriptiv historisch, welche kulturellen Epochen haben einander abgelöst etwa, oder soziologisch oder psychologisch aus der Perspektive der in einem kulturellen Raum lebenden Menschen oder schließlich normativ mit bewertenden Urteilen darüber. Und in jeder dieser Perspektive erhält man zahlreiche, oft ganz disparate Bedeutungen des Kulturbegriffs. Mir kommt es hier nur auf die Unterscheidung zweier großer Sphären innerhalb dieses Begriffs an. Einerseits umfasst er äußere, also objektive Gegenstände. Traditionen, Sitten, Feste, Werke, Bauten, Symbole, Namen bedeutender Menschen, aber auch Formen der Rechtspraxis und des sozialen Alltags. Und zweitens und andererseits damit verbundene subjektive Elemente, vor allem motivationale Elemente in der Bevölkerung. Einstellungen, Weltbilder, Überzeugungen, Verhaltensdispositionen, aber auch Emotionen und Empfindungen der Zugehörigkeit und allerlei andere. Diese beiden Sphären, die objektive und die subjektive, hängen untereinander zusammen. Der Schutz objektiver Kulturgüter legitimiert sich zuletzt nur aus Gründen des Schutzes der Individuen, die sich dieser Kultur zugehörig fühlen, also nicht einfach um der Güter selbst willen. Das ergäbe keinen rechten Sinn. Daraus folgt aber nicht, dass nicht auch kulturelle Gemeinschaften als Schutzobjekte in Frage kämen. Und hierfür gibt es mindestens drei gute Gründe. Erstens: Schützenswerte Ziele, Lebenspläne etwa von Individuen entstehen nicht naturwüchsig. Sie sind vielmehr selbst schon kulturell geprägt. Zweitens, ein prosperierendes, auch kulturell prosperierendes Gemeinwesen setzt voraus, dass bestimmte kollektive Interessen Vorrang vor eigennützigen Zielen der Individuen haben. Und schließlich drittens müssen Gemeinschaften als Subjekte des politischen Handelns, auch der Garantie der individuellen Identitäten ihrer Mitglieder, für ihre Willensbildung über individuelle Organisationsformen haben, also bedürfen selbst als Gemeinschaften des Schutzes. Ein Wort zu den subjektiven Funktionen einer objektiv gemeinsamen Kultur, Identität und Lebensform. Jeder deutsche Feuilletonleser kennt das berühmte Diktum des ehemaligen Verfassungsrichters Ernst Wolfgang Böckenförde. Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Das ist keine sensationell neue Entdeckung von Böckenförde gewesen. Er hat sie nur sehr knapp und sehr pointiert auf den Punkt gebracht. Es gibt einen Konsens darüber, dass er recht hat, wiewohl es sehr schwierig ist zu sagen, was genau zu diesen Voraussetzungen, von denen der freiheitliche Staat lebt, die er aber selbst nicht garantieren kann, gehört. Jedenfalls gehören dazu bestimmte mentale Bedingungen im kollektiven Bewusstsein. Erstens würde ich meinen, das Bewusstsein einer gemeinsamen Geschichte politisch-sozialer Kooperation. Eine solche gemeinsame politisch-soziale Kooperation ist die Bedingung der kollektiven Autonomie einer Bevölkerung. Zweitens, ein gewisses Maß an Loyalität zu der grundlegenden Normenordnung der Gesellschaft, übrigens auch jenseits oder, wenn Sie so wollen, diesseits des positiven Rechts. Davon redet Böckenförde ja, von den normativen Bedingungen außerhalb des zwangsgarantierten Rechts. Drittens gehört dazu ein Grundvertrauen, dass diese Loyalität im Normalfall auch bei allen anderen vorausgesetzt werden kann. Und viertens ein Minimum an staatsbürgerlicher Solidarität. Was sind nun die Grundlagen dieses Gemeinschaftsbewusstseins, das ich jetzt eben in diesen vier Punkten ausbuchstabiert habe? Es gibt eine berühmte These, die der Politologe Dolf Sternberger einmal formuliert hat und der Jürgen Habermas eine breite Verbreitung im kollektiven öffentlichen Bewusstsein verschafft hat. Diese These lautet: Die Grundlage dieses Gemeinschaftsbewusstseins ist ein Verfassungspatriotismus. Jedenfalls würde ich meinen, setzt ein solches Gemeinschaftsempfinden keine ethnische oder gar eine religiöse Homogenität voraus. Das ist vielfach in zahlreichen Staaten der Welt widerlegt, dass man eine ethnische Homogenität bräuchte, um ein hinreichendes Gemeinschaftsempfinden zu haben für einen funktionierenden Rechtsstaat. Ein bisschen missverständlich übrigens ist insofern Böckenförde selbst. Er spricht in diesem Text, in dem er die vorhin skizzierte, pointierte Formulierung gebraucht, von einer relativen Homogenität. Auch das Bundesverfassungsgericht scheint im Maastricht-Urteil von 1993 so etwas anzudeuten. Es spricht davon, dass die politische Willensbildung eines Staatsvolks der Ausdruck dessen sei, was dieses Volk relativ homogen, geistig, sozial und politisch verbindet. Wenn man aber genauer auf diese Formulierung des Verfassungsgerichts guckt, dann sieht man, dass es von einer geistigen, sozialen und politischen Verbindung und eben nicht von einer ethnischen oder religiösen Verbindung redet. Und insofern ist die Formulierung eigentlich unverfänglich. Was nun den Verfassungspatriotismus von Jürgen Habermas angeht. Ich meine, ein bloßer Patriotismus, der sich alleine auf die geschriebene Verfassung bezieht, reicht nicht aus, die vorrechtlichen Bedingungen hinreichender sozialer Kohäsion, vor allem eine hinreichende Solidarität in der Bevölkerung zu gewährleisten. Die These vom Verfassungspatriotismus enthält ein merkwürdig selbstbezügliches Postulat. Die Verfassung, so lautete es, sei angeblich das einzig legitime Objekt des Patriotismus, sie soll aber zugleich dessen einzig legitimes Motiv erzeugen. Nun wird man sagen, es gibt sehr gute Motive, die bundesdeutsche Verfassung exzellent zu finden, sie ist es nämlich. Aber man findet sie nicht exzellent, weil sie eine geschriebene Verfassung ist, sondern weil sie in vielerlei Hinsichten gut ist. Und deswegen bildet man ein patriotisches, emotionales Empfinden ihr gegenüber aus. Aber die Qualität der Verfassung besteht nicht einfach darin, dass sie geschrieben ist und existiert, sondern sie muss bestimmte normative Grundüberzeugungen der Bevölkerung gewährleisten. Und möglicherweise gehört dazu ja eine Art Garantie der vorrechtlichen Kohäsionsbedingungen für den Zusammenhalt einer Gesellschaft. Insofern beantwortet das Postulat des Verfassungspatriotismus die eigentlich wesentliche Frage, die uns hier betrifft, nicht. Vielleicht kommt man ihr näher, wenn man die Bedingungen sozialer Kohäsion sozusagen ex negativo aus der Perspektive, dass sie gegebenenfalls fehlen könnten, betrachtet. Jedenfalls eine außergewöhnlich schnelle und tiefgreifende Diversifizierung der Bevölkerung könnte die soziale Minimalsolidarität mit Erosion bedrohen. David Goodhart, der Direktor des britischen Thinktanks Demos, hat das 2004 so formuliert. Diversity threatens solidarity and solidarity is necessary for social cohesion. Zu große Diversität bedroht, heißt das, die Solidarität und die Grundsolidarität ist notwendig für den sozialen Zusammenhalt. Nun ist das für einen höchst komplexen Sachverhalt eine sehr grobe These. Sie zu überprüfen ist ausnehmend schwierig. Was man aber sagen kann, ist, dass sie grosso modo von zahlreichen soziologischen Studien plausibel gemacht wird. Etwas apodiktisch könnte man sagen, Gesellschaften mit starker ethnischer und kultureller Diversität und Segregation, Abgrenzung der einzelnen Gruppen gegeneinander, sind tendenziell weniger solidarisch, weniger geneigt, Gerechtigkeitsprinzipien als allgemeingültig zu akzeptieren und vor allem sind sie unfriedlicher. Und das berührt nun das Thema Integration. Das ist ein schwieriger und wenig geklärter Begriff, wiewohl er in der öffentlichen Debatte allenthalben verwendet wird. Ich schlage zu dieser Klärung eine Unterscheidung vor zwischen vier verschiedenen Bedeutungen, die der Begriff Integration haben kann. Erstens, die rein soziale Integration, ein faktisches Nebeneinander, etwa in Wohngebieten, im Beruf, im öffentlichen Raum, ohne, salopp formuliert, sich wechselseitig an die Kehle zu gehen. Zweitens, die ökonomische Integration, den Einbezug in die Abläufe und Kreisläufe der Wirtschaft. Drittens, die bürgerliche oder zivilgesellschaftliche Integration, im Englischen firmiert das unter dem Begriff Civic Integration. Das bedeutet eine grundsätzliche Loyalität zu den normativen Verkehrsformen einer Gesellschaft, auch außerhalb und unterhalb der Rechtsordnung. Was ich damit meine, lassen Sie mich das illustrieren. Ein jüdischer Freund von mir aus Berlin hat mir einmal beiläufig im Gespräch gesagt, er habe keine Neigung mehr, in bestimmten Gegenden in Berlin, etwa in Kreuzberg, noch sich zu bewegen. Er trage eine Kippa, die ihn als Jude kenntlich mache. Es könne ihm passieren, dass wenn ihm 3, 4, 5 muslimische Jugendliche entgegenkommen, ihm einer vor die Füße spuckt. Das sei ihm schon verschiedentlich passiert. Dieses vor die Füße spucken ist von der Rechtsordnung nicht erfasst und nicht erfassbar über rechtliche Verbote. Es ist aber der Ausdruck einer indiskutablen inneren Attitüde, der Attitüde der Verachtung gegenüber einem anderen nur wegen dessen religiöser Zugehörigkeit. Das ist damit gemeint, eine grundsätzliche Loyalität auch zu normativen Umgangsformen außerhalb der Rechtsordnung. Und schließlich viertens unterscheide ich eine kulturelle Integration im engeren Sinn. Das bedeutet ein inneres Annehmen kultureller Inhalte, Traditionen, Symbole und Werte. Die bürgerliche, die zivilgesellschaftliche oder Civic-Integration betrifft primär den öffentlichen Raum. Die kulturelle Integration im engeren Sinn betrifft primär den Bereich des privaten Lebens. Und eine solche kulturelle Integration im engeren Sinn ist weder erzwingbar, noch wäre der Versuch, sie zu erzwingen, legitim. Also es hätte überhaupt keinen Sinn und es wäre illegitim, zu versuchen, den Zuwanderern in diesem Land beizubringen, sie müssten jetzt anfangen, Leibniz, Bach, Beethoven und Goethe lieben, sonst wären sie nicht wirklich integriert. Das ist absurd und selbstverständlich gibt es ein solches Postulat nicht. Mit der zivilgesellschaftlichen Integration, der Civic Integration, verhält sich das anders. Und zwar aus folgenden Gründen. Die Zuwanderer wissen, dass sie in ein Land mit hochentwickelten eigenen Lebens- und Kulturformen kommen. Es gehört zum Recht auf Selbstbestimmung der Bevölkerung eines Staates, den Zeichen ihrer historisch gewachsenen Lebensform im öffentlichen Raum einen gewissen Vorrang zu gewährleisten. Und drittens ist es daher ein legitimer Anspruch des Staates, Bedingungen und äußere Zeichen dieses Vorrangs zu bestimmen. Zur Illustration. Das gilt vor allem für die Garantie der deutschen Sprache als einzige Amtssprache in Verwaltung, Gerichten und Schulen. Es gilt aber auch für bestimmte Maßgaben zur Gestaltung des öffentlichen Raums. einschließlich der Gebäude, die der Religionsausübung von Migranten dienen. Sie müssen sich einfügen in die Maßgaben der hiesigen Bauordnungen, die auch historische und ästhetische, kulturästhetische Wurzeln haben und sie ganz zu Recht haben. Drittens gilt es, für bestimmte Grenzen einer öffentlich-demonstrativen Verweigerung jeder Civic Integration, etwa für das Burka-Tragen in bestimmten Kontexten, in denen das nicht akzeptabel ist. Es liegt auf der Hand, dass keine Frau als Zeugin in einem Gerichtsverfahren auftreten könnte mit einer Burka. Aber auch in anderen Kontexten, als Richterin oder als Lehrerin, aber auch als Schülerin, ist das nicht akzeptabel. Es ist die demonstrative Verweigerung jeder zivilgesellschaftlichen Integration. Und schließlich viertens gilt es insbesondere für die Gestaltung des geistigen öffentlichen Raums der Gesellschaft. Das betrifft vor allem die Lehrpläne der Schulen. Es betrifft aber auch die Wissenschaften an den Hochschulen, die öffentliche Förderung von Kunst, Musik, Literatur, Forschung und vieles andere. Alles das darf, kann und ich meine sollte im Kontext der kulturhistorischen Entwicklung dieses Landes gestaltet werden, beibehalten werden und es darf insofern ein gewisser historischer, kultureller Vorrang der einheimischen Gesellschaft behauptet werden. Und diesen Vorrang der tradierten Lebensform im öffentlichen Raum zu akzeptieren, haben Migranten eine moralische Pflicht. Und sie dürfen insofern anders behandelt werden als Minderheiten, die seit eh und je im gemeinsamen Staatsgebiet ansässig sind. Etwa die indianischen Ureinwohner Amerikas oder andere Bevölkerungsgruppen, die seit eh und je in einem Staatsgebiet ansässig waren, schon bevor die jeweiligen Staaten gegründet wurden. Die dürfen von Anfang an die absolute Gleichberechtigung auch der Präsentation ihrer kulturhistorischen Wurzeln im öffentlichen Raum behaupten. Nicht gilt das, habe ich versucht zu zeigen, für die jetzt neu Zugewanderten. Sie müssen einen gewissen kulturhistorischen Vorrang der einheimischen Bevölkerung akzeptieren. Die hiesige Gesellschaft und der Staat haben ihrerseits umgekehrt die Pflicht, Migranten, die in Deutschland Bleiberecht erhalten, zu garantieren, dass sie wegen ihrer ethnischen Zugehörigkeit oder ihrer religiösen Überzeugung nicht diskriminiert werden. Und der Staat hat außerdem die Pflicht, für typische Kollisionen zwischen Interessen der Migranten und der einheimischen Bevölkerung faire Verfahren der Schlichtung bereitzustellen. Nun setzt die zivilgesellschaftliche Integration in der Art, wie ich sie skizziert habe, die entsprechende Bereitschaft der Zuwanderer voraus. Und damit natürlich deren subjektive Fähigkeit dazu. Und hierfür spielen religiöse Bindungen eine gewichtige Rolle. Und damit nähern wir uns dem sozusagen sensibelsten, um nicht zu sagen neuralgischsten Punkt dieser Kulturdiskussion. Dass von Immigranten nicht verlangt werden kann, ihre religiösen Überzeugungen und Praktiken aufzugeben oder an die hiesigen Überzeugungen anzupassen, ist vollkommen selbstverständlich. Aber bestimmte formelle Standards für zulässige Bestrebungen einer politischen Einflussnahme müssen von Zuwanderern ebenso akzeptiert werden wie bestimmte normative Fundamente, die für uns die einheimische deutsche Gesellschaft unverfügbar sind. Und zwar, wie ich vorhin skizziert habe, auch außerhalb und unterhalb der Rechtsordnung. Nun gibt es, und es zeichnen sich, wenn man das so formuliert, wie ich es eben getan habe, sehr schnell mögliche Kollisionen zwischen Religion und Zivilgesellschaft ab. Mit Blick auf die islamische Religion der meisten heutigen Immigranten erscheint mir das, was ich nun als Pflichten formuliert habe, in mindestens 6 Hinsichten problematisch. Lassen Sie mich vorweg etwas sagen. Jeder weiß, dass es nicht den Islam gibt. Es gibt sehr viele unterschiedliche Varianten der islamischen Religion. Natürlich gibt es jede Menge liberale, rechtsstaatlich gesinnter Muslime in unserem Land. Das erleben wir vor allem an den Hochschulen natürlich, aber nicht nur dort. Gleichwohl gibt es einen gemeinsamen Nenner in der islamischen Religion, jedenfalls bei sehr vielen Anhängern dieser Religion, die in mindestens 6 Hinsichten die zivilgesellschaftliche Integration problematisch machen können. Erstens, mit Blick auf die Trennung von Staat und Religion und mit Blick auf den unbedingten Vorrang des Rechts vor religiösen Geboten. Zweitens, hinsichtlich der liberalen Grundmaximen unserer Gesellschaft, vor allem hinsichtlich der Gleichberechtigung von Mann und Frau. Drittens, hinsichtlich des Ausschlusses von Gewalt in der Politik. Viertens, hinsichtlich der Ächtung jeder Form von Antisemitismus. Fünftens, hinsichtlich der Rolle der Religion im öffentlichen Raum und ihres Anspruchs auf Gestaltung dieses Raums. Und schließlich sechstens, hinsichtlich aller Formen freier sexueller Selbstbestimmung. Warum das eine gewisse Kollision mit vielen Muslimen, die bestimmten Varianten konservativer Art des Islam anhängen, produzieren kann, mag von einem Streiflicht erhellt werden. Erlauben Sie mir das knapp vorzutragen. Das ist ein Zitat. Und zwar ein Zitat von Ayushman Jamwal, das ist ein Moslem, der das so formuliert hat in einer Schrift, die er Rethinking Islamic Reform nennt. Der Islam, schreibt er, ist die einzige Religion, die in einigen Ländern genuin theokratisch regiert. Diese Länder, vor allem im Mittleren Osten, haben beklagenswerte Menschenrechtsstandards für Minderheiten und Frauen. In 13 muslimischen Staaten wird Apostasie, also der Abfall vom Glauben, mit der Todesstrafe bedroht. Frauen dürfen nicht Auto fahren und haben im Arbeits- wie im Privatleben kaum eigene Rechte. Ich füge ein bisschen was an dieses Zitat von Herrn Jamwal. In 10 Staaten der Welt steht auf Homosexualität die Todesstrafe. Diese Staaten sind ausnahmslos muslimische. Unter den über 50 genuin islamischen Staaten gibt es keine einzige rechtsstaatliche Demokratie. Die Annahme, das sei ein weltgeschichtlicher Zufall ohne kausale Verbindung zu der jeweils zwangsgarantierten Staatsreligion, ist mehr als unwahrscheinlich. Hier haben Sie die Resultate einer Studie des Wissenschaftszentrums Berlin, die vor 10 Jahren erstellt und veröffentlicht worden ist. Ihr Ziel war, den religiösen Fundamentalismus einerseits unter Christen in Europa und andererseits unter europäischen Muslimen zu ermitteln und zu vergleichen. In dieser Six-Country Immigrant Integration Comparative Study, so heißt sie offiziell, zu Einwanderern und Einheimischen in 6 europäischen Ländern, nämlich in Deutschland, Frankreich, Holland, Belgien, Österreich und Schweden, wurden 9000 Personen mit türkischem oder marokkanischem Migrationshintergrund befragt, sowie eine einheimische Vergleichsgruppe ähnlicher Größe. Fundamentalismus wird von den Forschern dabei anhand 3 Kriterien definiert. Erstens, die Gläubigen sollen zu den ewigen Regeln, die in der Vergangenheit festgelegt wurden, zurückkehren. Zweitens, diese Regeln lassen nur eine Interpretation zu. Sie sind ewig, unabänderlich und zwingend verbindlich. Und drittens, religiöse Gebote haben Vorrang vor weltlichen Gesetzen. Diese 3 Kriterien ergeben ein plausibles Gesamtkriterium für das, was wir religiösen Fundamentalismus nennen. Und hier haben Sie einige Ergebnisse dieser vergleichenden Studie. Für die These unbedingte Rückkehr zu den historischen Wurzeln, das wäre der Koran Mohammeds für die Muslime und das wäre das Neue Testament vor allem für die Christen, votieren knapp 20% der Christen, aber etwa 57% der Muslime. Nur eine wahre und verbindliche Interpretation der Heiligen Schriften ist denkbar, das bejahen etwa 75% der Muslime und nur etwa 17-18% der Christen. Und dass die religiösen Regeln einen Vorrang haben vor den weltlichen Gesetzen, bejahen 65% der Muslime und nur 12% der Christen. Und hier ein paar weitere Vergleichspunkte, die eher die unmittelbare Kommunikation mit sozusagen anderen betreffen. Ich möchte in meiner Nähe keine homosexuellen Freunde, das bejahen 56% der Muslime und nur 12% der Christen. Juden kann man nicht trauen, bejahen 45% der Muslime und etwa 8% der Christen. Und Die anderen, nämlich der Westen, ist drauf aus, uns die Muslime zu zerstören oder umgekehrt. Die Muslime seien darauf aus, uns die Christen zu zerstören. Das wird jeweils bejaht in der jeweiligen zuständigen Variante von 53% der Muslime und nur von etwa 22% der Christen. Die Folgerungen, die die Verfasser dieser Studie knapp zusammenfassen, lesen sich so. Der religiöse Fundamentalismus ist in Westeuropa unter muslimischen Migranten weitaus stärker verbreitet als unter der christlichen Bevölkerung. Zweitens, religiöser Fundamentalismus ist ein starker Indikator für feindselige Einstellungen gegenüber Andersdenkenden und für deren Wahrnehmung als Bedrohung. Drittens, die sozialstrukturellen Determinanten des Fundamentalismus bei Individuen sind für Christen und für Muslime ganz ähnlich. Solche Determinanten außerhalb der Religion gibt es natürlich. Vor allem schlechte Ausbildung, prekäre oder überhaupt keine Arbeit und Ähnliches. Die sind in beiden Gruppen ganz ähnlich in ihrer Auswirkung. Und da das so ist, kann die weitaus stärkere Verbreitung des Fundamentalismus unter Muslimen mit diesen sozialstrukturellen Variablen nicht erklärt werden. Fünftens, jüngere Christen neigen weniger zum Fundamentalismus und zur Feindseligkeit gegenüber Outgroups als ältere Generationen. Für Muslime trifft eher das Gegenteil zu. Populäre Erklärungen, sagen die Forscher des WZB, für den religiösen Fundamentalismus muslimischer Immigranten werden von unseren Daten widerlegt. Er ist weder Folge einer immigrationsbezogenen Stresssituation noch sozioökonomischer Marginalisierung oder rechtlicher Exklusion. Nun mag man skeptische Befürchtungen angesichts solcher Daten im Hinblick auf die Mehrheitsverhältnisse in unseren Ländern für weit übertrieben halten. Ein kultureller Mehrheitenschutz erschien noch nie als Problem. Mehrheiten, hieß es immer, sorgen für sich selbst. Und in einem bestimmten Sinne liegt das auf der Hand. Aber aus drei Gründen stimmt das heute nicht mehr uneingeschränkt. Erstens angesichts der veränderten Dynamik und der Quantität der Migration. Zweitens angesichts deutlich unterschiedlicher Perspektiven in der demografischen Entwicklung. Die allermeisten Zuwanderer der letzten Jahre haben, salopp formuliert, ganz einfach mehr Kinder als die einheimische Bevölkerung, die schon lange hier lebt. Und drittens und vor allem stimmt das so nicht mehr wegen des offensiven Expansionismus und einer deshalb erheblichen öffentlichen Wirkung auch relativ kleiner Minderheiten unter den Migranten. Das sind kleine Minderheiten, aber es sind offensiv und aggressiv manchmal auftretende Minderheiten, die deswegen eine erhebliche öffentliche Wirkung haben. Wir werden zwar nicht, wie ich das mal gelesen habe, Frau Erika Steinbach glaubt, im Jahr 2050 eine muslimische Mehrheit in diesem Land haben. Jenseits der Jahrhundertmitte dürfte sich das aber in einzelnen größeren Städten ändern. Und für das Ende des Jahrhunderts sind die Mehrheitsverhältnisse in Deutschland wie in Österreich, Holland und Belgien und Schweden nicht mehr ganz sicher zu prognostizieren. Nun werden Sie glauben, dass das vielleicht irgendwie eine unangemessene Panikmache ist. Aber hier zeige ich Ihnen, führe ich Ihnen vor, eine Studie, die im Auftrag der EU von Eurostat, also der zuständigen Behörde, im Jahr 2011 erstellt worden ist. Und die sagen, wenn wir an den geschichtlichen Horizont der Zukunft projizieren, dass eine nationale Mehrheit in ihrem Land allmählich sich in eine Minderheit verwandelt, oder auch nur annehmen, dass es ganz erheblich vergrößerte Quoten von Personen mit einem ausländischen Hintergrund im Land gibt, dann bedeutet das, eine Situation zu projizieren, die es in der Vergangenheit noch nie gegeben hat. Jedenfalls nicht in den jüngsten vergangenen Jahrhunderten. Und diese Situation, so schreiben die Ersteller dieser Studie bei Eurostat, mag unvorhersehbare soziale Konsequenzen haben. Aber, schreiben Sie außerdem dazu, unsere Rahmenbedingungen, die wir annehmen, sind plausibel und die Projektionen, die wir in die Zukunft vornehmen, sind auf den observierbaren, verfügbaren Daten gegründet. Es geht aber in Wahrheit, das füge ich dazu, gar nicht primär um Mehr- oder Minderheiten, sondern um etwas, das Bassam Tibi, der syrische Islamforscher, kürzlich in der Neuen Zürcher Zeitung so formuliert hat. Fakt ist, dass der islamische Anteil an der europäischen Bevölkerung unaufhaltsam weiterhin ansteigen wird, ohne dass eine Integration stattfindet. Und das wäre allerdings ein Problem. Hier haben Sie ein Beispiel für das, was ich den offensiven religiösen Expansionismus bestimmter Varianten des Islam nenne, mit potenziell erheblicher Wirkung. Noch einmal unterstrichen und betont, selbstverständlich nicht aller Varianten des Islam. Hier haben Sie einen Artikel aus der Welt über Europas erste Einwandererpartei, DENK in Holland. Sie will keine Integration der Neubürger, sondern fordert gegenseitige Akzeptanz. Und hier haben Sie aus dem Kulturprogramm von DENK ein paar markante Positionen. Erstens, Neubürger, heißt es dort, seien nicht zu integrieren, vielmehr sei ihre Kultur als gleichberechtigt zu respektieren. Zweitens, alle islamischen Schulen, auch solche, die den Koran auf Arabisch lehren und Geschlechtertrennung vorschreiben, seien den holländischen Schulen gesetzlich gleichzustellen. Drittens, die Sprachen der Herkunftsländer der Migranten müssten in allen Schulen auf die Lehrpläne gesetzt werden. Viertens, in sämtlichen Betrieben, Behörden und Konzernvorständen sei eine Migrantenquote von 10% gesetzlich vorzuschreiben. Fünftens, ein Ministerium für gegenseitige Akzeptanz sei einzurichten. Es habe vor allem darüber zu wachen, dass den neu ins Land kommenden nicht zu viel abverlangt werde. Sechstens, einzurichten sei auch eine Rassismuspolizei. Sie habe jede verbale Diskriminierung von Muslimen zu verfolgen. In Parenthese dazu bemerkenswerterweise nur die Diskriminierung von Muslimen. Die Diskriminierung etwa von Christen oder von Juden ist nicht gefordert in diesem Parteiprogramm. Siebtens, wer einer solchen Diskriminierung überführt werde, sei gerichtlich zu bestrafen, vom Staatsdienst dauerhaft auszuschließen und in einem öffentlichen Rassismusregister festzuhalten. Achtens, alle Namen historischer Seefahrer und Kolonisatoren müssten aus dem öffentlichen Leben verschwinden. Neuntens, die Bezeichnungen ansässige und fremdstämmige Bürger seien im allgemeinen Sprachgebrauch zu verbieten. Bei der Parlamentswahl 2017 erreichte DENK 2,1% der Stimmen. Nun werden Sie sagen, was ist das schon? Eine lächerliche Minderheit, und in einem bestimmten Sinn, der auf der Hand liegt, ist das ja ganz richtig. Aber von den 12.600.000 Wahlberechtigten in Holland sind 2,1% 264.000 Stimmen. Im Parlament hat DENK derzeit 3 Abgeordnete. Dass eine solche Partei mit einer ähnlichen Quantität von Sympathisanten, Anhängern und Wählern sich auch in Deutschland bilden wird, ist beiläufig bemerkt sehr wahrscheinlich. Lassen Sie mich zum Schluss zusammenfassen. Ein paar Thesen zum Recht auf Erhalt der eigenen kulturellen Identität. Das war ja die Grundfrage, der ich nachgehen wollte. Gibt es ein solches Recht? Nun wäre damit ein Recht gemeint, die eigene Kultur in ihrer gegenwärtigen Gestalt statisch zu fixieren und gegen Veränderungen abzuschirmen. Dann gäbe es ein solches Recht selbstverständlich nicht. Das wäre eine absurde Forderung. Lebendige und überlebensfähige Kulturen leben immer von der eigenen Veränderung, auch in der Interaktion mit anderen Kulturen. Es ist aber ein Unterschied, ob sich eine Kultur in dieser Interaktion mit anderen sozusagen organisch und über lange Zeiträume fortentwickelt oder ob eine ja nun ungefragte Bevölkerung innerhalb weniger Jahre mit Millionen anderen, hier dürfen Sie die Anführungszeichen mithören, mit Millionen anderer konfrontiert wird, deren Äußeres wie Inneres Anderssein sich in wachsendem Maß im Alltag fühlbar macht. Es gibt, so will ich das zusammenfassen, ein gewisses Recht auf die Sozialverträglichkeit des kulturellen Wandels, der uns ganz unweigerlich bevorsteht und in jedem Fall bevorstünde. Aber es gibt ein solches Recht darauf, dass dieser Wandel sozialverträglich gestaltet wird. Und daher sinkt in einer solchen Situation eines massiven Zustroms von Zuwanderern aus anderen Kulturen die Schwelle der Zumutbarkeit für die einheimische Bevölkerung, mit Blick eben auf die Quantität der aufzunehmenden Migranten. Jedenfalls gilt das in einer realistisch-politischen Perspektive, einer Perspektive, die bei den Philosophen gerne non-ideal, nicht ideale Theorie genannt wird. In der idealen Theorie mögen die Dinge alle sich ein bisschen anders ausnehmen. Weiter zu meinen Thesen zum Recht auf Erhalt der eigenen kulturellen Identität. Es gibt außerdem ein Recht der aufnehmenden Gesellschaft auf Gestaltung ihrer öffentlichen Räume. Das habe ich versucht zu begründen. Daran hat sie eingebürgerte Migranten an dieser Gestaltung natürlich im Modus demokratischer Verfahren zu beteiligen. Das sind dann Bürger dieser Gesellschaft mit absolut gleichen Rechten. Sie darf, ja muss, aber etwa künftige Dominanzansprüche einer voraufklärerischen, illiberalen Religion. Und es gibt im Islam leider viele und ich meine zu viele Varianten, die einen voraufklärerischen und illiberalen Zug haben. Die einheimische Gesellschaft sollte Dominanzansprüche solcher Religionsvarianten auf die Gestaltung des geistigen öffentlichen Raums, also vor allem die Gestaltung der Schulbildung und Ausbildung, abwehren. Schon heute sollte sie den Versuchen einer entsprechenden Einflussnahme, die es längst gibt, keinerlei Konzessionen machen. An Hamburger Schulen hieß es kürzlich, auch in der Zeitung Die Welt, wird der Islamismus zum Problem. Er wird an sehr vielen Schulen inzwischen zum Problem. Die Politik hat hier gegenzusteuern. Wem das gewissermaßen gegen den Strich geht, der erwäge die Plausibilität dieser Forderung an der Überlegung, wie dieser mentale öffentliche Raum wohl von islamischen Fundamentalisten à la Denk in Holland gestaltet würde, hätten sie die politische Macht, dort ihre Vorstellungen durchzusetzen. Und zum Schluss: Es ist wenig zweifelhaft, dass Europa in den kommenden Jahrzehnten mit noch weitaus größeren Migrationswellen als der jüngsten in den letzten 3 Jahren konfrontiert wird. Auf mindestens 400 Millionen weltweit beziffert eine neuere Studie belgischer Wissenschaftler die Zahl derer, die schon heute mental sozusagen auf gepackten Koffern sitzen. Unsere gesellschaftlichen Eliten sollten ihre kosmopolitische Blauäugigkeit, dies ausschließlich als Chance oder Gewinn zu sehen, aufgeben. Für sehr viele in dieser Gesellschaft wird es im Gegenteil mit gravierenden Zumutungen verbunden sein. Daraus folgt nicht, dass wir moralisch nicht gleichwohl verpflichtet sein könnten, diese Zumutungen zu akzeptieren. Und eine ganze Menge davon zu akzeptieren, sind wir sehr wohl moralisch verpflichtet. Aber die normativen Grundlagen dafür, auch und vor allem die Grundlagen für die Grenzen dieser Pflicht zu klären, das ist jetzt die Aufgabe. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
Der Rechtsphilosoph Reinhard Merkel war das, mit einem Vortrag über Flüchtlingspolitik und ein mögliches Recht auf den Erhalt nationaler kultureller Identität in Zeiten verstärkter Zuwanderung. Ja, und wir haben nach dem Vortrag noch miteinander gesprochen und ein bisschen diskutiert, weil ich persönlich, da bin ich ganz offen, doch an einigen Stellen anderer Meinung bin als er. Und ich habe ihn dabei auch gefragt, ob er, weil er sich ja ganz klar von der AfD abgrenzt, keine Angst habe, von deren Anhängern Applaus zu bekommen. Das war seine Antwort.
Angst ist übertrieben, er wäre mir unangenehm, der Applaus, aber ich kann nur sagen, das kann kein Argument sein. Jedenfalls nicht für jemanden, der kein Feigling ist. Sich öffentlich zu einem Thema von solcher Bedeutung nicht zu äußern, weil der Beifall von der falschen Seite kommen könnte. Und ich kann nur sagen, man kann solche Thesen, wie ich sie entwickelt habe, mit den Argumenten vertreten, die ich entwickelt habe, weil es wirklich echte Probleme gibt. Oder man kann sie, jedenfalls die Ergebnisse dieser Thesen, aus Fremdenfeindlichkeit entwickeln. Das ist ein ganz anderer Hintergrund. Ich habe überhaupt nichts mit Fremdenfeindlichkeit zu schaffen. Und ich glaube, dass in der AfD AfD ein dunkelbrauner, fremdenfeindlicher Rand integriert ist. Und bei Pegida sowieso. Also in diesem Sinne ist das, was ich sage, was völlig anderes.
Ja, Reinhard Merkel über seine politische Verortung. Und ich nehme jetzt mal stark an, dass das nicht jeder so teilen wird, die Argumentation. Weder die Anhänger von AfD und Pegida noch deren Gegner. Aber Reinhard Merkel will explizit zur Diskussion anregen und ich bin mir ziemlich sicher, dass ihm das mit diesem Vortrag gut gelungen sein könnte. Das war's für heute im Hörsaal. In der nächsten Ausgabe geht es hier ganz passend weiter, wie ich finde. Da geht es hier nämlich um Toleranz. Was ist das überhaupt? Gibt es gute und schlechte Toleranz und möglicherweise auch Grenzen dafür? Rainer Forst erklärt uns das, Professor für politische Theorie und Philosophie. Und für die, die sich an Reinhard Merkel jetzt eben etwas, ich sag mal, gerieben haben, für die wird es dann wieder ein bisschen versöhnlicher. Das kann ich schon mal versprechen. Katrin Ohlendorf war für euch am Mikro. Macht's gut und passt auf euch auf.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.